Gut, fangen wir an. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Astrobiologie. Heiße Sie herzlich willkommen. Freue mich über das rege Interesse. Ich begrüße Sie alle. Sie sind wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Fachbereichen, da das Thema nun wirklich interdisziplinär ist. Vielleicht darf ich mich zuerst Ihnen vorstellen. Mein Name ist Jürgen Schaffner-Bielich. Ich bin Dozent für theoretische Physik und Astrophysik. Das ist mein Spezialgebiet. Aber jetzt hier in der Astrobiologie haben wir natürlich noch ganz andere Naturwissenschaften vertreten. Biologie sagt der Name schon, aber sehr viel Biochemie und Chemie haben wir auch damit drin. Das muss ich mir auch erstmal aneignen und das werden wir uns alle dann zusammen aneignen. Und ich hoffe dabei auf Ihre Unterstützung. In gewissem Maße ist es ein Experiment. Und Sie sind sozusagen die, im Englischen würde man sagen, Guinea Pigs. Und wir versuchen halt zusammen uns hier die Astrobiologie zu erarbeiten. Es gibt also hier die zweistündige Vorlesung, die wird hier stattfinden und es gibt dazu Übungen für die Studenten, die also die Punkte dafür brauchen. Der Tutor ist Andreas Zacki, da stehst du gerade mal auf. Also die Übungen sind dann am Dienstag von 9 bis 10 Uhr hier in diesem Raum. Also schreibe ich das mal an. Astrobiologie. Also Vorlesung 12 bis 14 Uhr hier in diesem Raum. Und die Übungen sind am Dienstag 9 bis 10 Uhr. Und wir fangen dann nächste Woche gleich an. Die Vorlesung ist auch im Physikportal. Also gucken Sie nach im Physikportal oder E-Learning. Da finden Sie die Übungsblätter, die werden also die Woche davor spätestens eingestellt zu den Übungen. Jetzt für die Studenten muss ich noch sagen, allgemein, also 4 Punkte zählt das Modul. Wenn man regelmäßig an den Übungen teilnimmt, darf maximal 2-mal fehlen und man muss 2-mal vorrechnen. Einige kennen das ja schon aus der Einführung in die Astronomie von den letzten beiden Semestern, wird genauso gehandhabt, ja. Gibt dann auch keine Modulabschlussprüfung, es sei denn, Sie wollen eine Note drauf haben, dann können wir noch eine mündliche Prüfung machen. So, ich schreibe das noch dazu. Tutor ist hier Andreas Zacki. Zacki. Und wenn Sie mich erreichen wollen, schreibe ich Ihnen gleich mal noch meine E-Mail-Adresse auf. Also Dozent. Und E-Mail. Die E-Mail ist schaffner@astro.uni-frankfurt.de. Und vom Andreas Zacki ist es dann einfach zacki@astro. Und so weiter, ja, ähnlich wie da oben, die E-Mail-Adresse. So, gut, das waren die Formalien, hätten wir das geklärt. Sind dazu noch Fragen zu den Formalien, dann würde ich mit dem Inhalt der Vorlesung mal anfangen. Gut, keine Fragen. So, ja.
Tutorium, gibt es da Übungsaufgaben?
Da gibt es Übungsaufgaben zu den Tutorien. Die sind auch schon online gestellt. Das erste und das zweite Blatt ist schon im Physikportal da. Nur das erste, das zweite kommt nächste Woche.
Aber Abgabe und Punkte sammeln müssen jetzt?
Nein, müssen nichts abgeben. Nee, Punkte sammeln. Sondern Sie müssen nur 2-mal vorrechnen, sollten halt regelmäßig da sein, maximal 2-mal fehlen. Ja, gut. Gut, das war es von meiner Seite. Jetzt möchte ich auch gerne was von Ihnen erfahren. Wer von Ihnen kommt denn aus der Physik? Heben Sie doch gerade mal die Hände hoch. Okay. Wer kommt denn aus der Astrophysik? Also hat die Einführung schon mal gehört? Kennt sich mit der Astrophysik aus? Auch ganz gut. Wer kommt denn aus den Biowissenschaften? Ja, hervorragend. Also wenn wir Fragen haben zur Biowissenschaften, wende ich mich an diese Dame. Dann Chemie. Jemand aus der Chemie da? Ah, das ist gut. Gut, dann kann ich Sie auch was fragen. Ich kenne Sie auch schon von meinen anderen Vorlesungen. Geowissenschaften brauchen wir auch noch. Hervorragend, gut. Hätten wir alle Bereiche abgedeckt, wenn also dann Fragen auftauchen, können wir das vielleicht sogar direkt klären. Wer ist denn, ich hatte ja das auch angekündigt in der U3L, da sind auch einige da, wer ist denn alles aus der U3L da? Herzlich willkommen. Ja, es geht ums Leben, also wenn wir dann philosophische Fragen haben zum Leben, dann können wir vielleicht dann auch uns an Sie wenden. So, zum Inhalt der Vorlesung Astrobiologie, vielleicht fange ich einfach mal mit diesem Buch an. Was ist Leben? Und zwar war Erwin Schrödinger im Exil Anfang der 40er Jahre in Dublin und hat dort Vorträge gehalten über Was ist Leben. Er hat es auf Englisch dann auch in dieses Buch verfasst. Es kam 1944 schon heraus. Und im Vorwort schreibt also Roger Penrose, wahrscheinlich ist dieses Schriftstück eines der einflussreichsten, die im 20. Jahrhundert geschrieben wurden. Nun, Erwin Schrödinger war von Hause aus theoretischer Physiker. Er hat ja die Schrödinger-Gleichung mitentwickelt, hat also die Quantenmechanik mitentwickelt, hat auch dafür dann den Nobelpreis bekommen. Aber er hat sich damals schon mit diesem Phänomen Leben auseinandergesetzt, in diesem kleinen Büchlein. Und es war wohl so einflussreich, dass das wohl auch Auswirkungen hatte auf die Entdeckung der DNA Anfang der 50er Jahre, die dann Schlüssel geliefert hat, dass es wirklich einen Mechanismus gibt für Leben, einen Code des Lebens gibt, wie sich Leben weiter fortpflanzt und weiterentwickelt und vervielfältigt. Gut, das ist also schon mal das erste Literatur, das ich Ihnen schon mal ans Herz legen würde. Dann, wonach wir vorgehen in der Vorlesung, ist dieses Buch von Alan Longstaff, Astrobiology in Introduction. Das Buch kam dieses Jahr erst raus, das heißt, es ist hochaktuell und es ist auch bei diesem Gebiet wirklich notwendig, denn es passiert so viel in der Astrobiologie zurzeit. Ja? Also neue Erkenntnisse, also gerade auch die Erforschung des Sonnensystems. Da würde man denken, kennt man doch alle Planeten, die Monde kennt man, aber die neuesten Missionen, die sind eben hier auch drin und wir haben ja gerade vielleicht letzte Woche ganz spektakuläre neue Bilder gesehen von Pluto. Wer hat die gesehen, die neuen Bilder von Pluto? Da wusste man vorher ja gar nichts über Pluto. Und jetzt mittlerweile weiß man, dass da eben auch flüssiger Stickstoff vorhanden ist und Seen bildet und dass da sich ganze Zyklen bilden, wo also dann ein ganzer Kreislauf wie auf der Erde für Wasser gibt es für Stickstoff auf Pluto. Wir werden uns natürlich auch über Titan unterhalten, wo es ja diese Ammoniakseen gibt, also ganz faszinierende Sachen. Ja, deswegen also dieses aktuelle Buch. Es gibt noch andere Bücher, die ich kurz hier dann ansprechen werde, vielleicht erstmal hierzu. Schreibe ich es erstmal an, Literatur. Wie ist der Autor? Der Autor heißt Alan Longstaff, ich schreibe es noch Ihnen an. Literatur. Also, Alan Longstaff. Und der Titel ist Astrobiology. Gut, also danach gehe ich relativ strikt vor. Das sind also 14 Kapitel. Wir haben dann noch 14 Vorlesungen. Das passt also wunderbar. Ich komme dann zum Inhalt dann noch zu sprechen. Lassen Sie mich erst noch ein paar andere Bücher ansprechen. Vielleicht fange ich chronologisch an. Es gibt also ein älteres Buch von Goldsmith und Owen, The Search for Life in the Universe. Schreibe ich mal an. Goldsmith Owen. Das ist eines der älteren Bücher, das ist von 2002, aber es erscheint mir so ein Kompendium zu sein, was also sehr umfassend ist und detailliert sozusagen ein Klassiker über Astrobiologie. Also Search for Life in the Universe. Schreibe ich mal dahinter, Klassiker. Sie können es das nah auch am Ende der Vorlesung gerne mal anschauen, dann bin ich noch ein bisschen hier, kurz blättern. Dann gibt es ein Buch, das heißt Extra Solar Planets and Astrobiology, das ist von Caleb Scharf. Und Caleb Scharf ist der Direktor, gucke ich es genau nach, der Columbia Astrobiology Center an der Columbia University. So, das ist also Scharf. Extra Solar Planets. And Astrobiology. Also bei den Lehrbüchern merkt man schon, aus welchem Gebiet die Leute kommen. Die sind ja in einer Art und Weise spezialisiert und dann in das Gebiet Astrobiologie gekommen, was ja relativ neu ist. Also es gibt dann so Studiengänge, Astrobiologie gibt es ja noch gar nicht so lange. Also es gibt zum Beispiel einen in Heidelberg, der ist vor ein paar Jahren erst entstanden überhaupt. Ja, und ich weiß nicht, wie das an anderen Universitäten in Deutschland aussieht. Und auch in Amerika kam das also erst so in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren kam das erst so auf, dieser Studiengang Astrobiologie. Ich sage dann noch ein bisschen was zu den 70er Jahren, da gibt es auch noch ein paar interessante Bücher, die ich Ihnen dann auch noch nennen werde. So, das ist also Extra Solar Planets and Astrobiology, das war so 2009. Und die Stärke von Caleb Scharf ist vor die Planetenentstehung, also das ist wohl sein Fachgebiet, wo er sich sehr gut auskennt, wie Planeten entstehen, aber es gibt halt auch einen guten Überblick über das frühe Leben, Habitabilität und insbesondere auch extrasolare Planeten. Also von Hause aus ist das eher ein Planetologe, ein Astrophysiker, der Caleb Scharf. Anders ist es bei dem Buch, bei dem wir hier vorgehen. Also Alan Longstaff hat eine ganz interessante Vita. Der war zuerst Biochemiker und kam nachher zur Astrophysik. Also dieses Buch ist relativ ausgewogen in den Bereichen Astrophysik und Biochemie. So, dann haben wir noch ein Buch, An Introduction to Astrobiology. Und es gibt von diesen Arten von Büchern gibt es relativ viele, wo also Leute Kapitel zusammenfassen aus den verschiedenen Gebieten. Also da werden die Experten aus den verschiedenen Gebieten zusammengeholt und schreiben zusammen ein Buch. Also das ist editiert bei David Rothery, Ian Gilmore und Mark Sefton. Und das sind Planetologen. Also Planetologen heißt, das sind im Prinzip Astrophysiker, die sich hauptsächlich mit den Eigenschaften von Planeten und Monden in unserem Sonnensystem beschäftigen. Und darüber dann der Frage nach Leben in unserem Sonnensystem nachgehen. Aber selbst da ist es dann so speziell, dass sie zu jedem Kapitel dann einen Experten entsprechend gefragt haben. Und da gibt es mehrere dieser Bücher über Astrobiologie, wo also dann verschiedene Leute die Kapitel geschrieben haben, was dann kein richtiges Lehrbuch ist. Dieses unterscheidet sich von diesen, denn hier gibt es zum einen wunderschöne Diagramme und die Leute machen sich auch wirklich Mühe, dann so Fragen zu stellen, für Studenten. Deswegen empfehle ich Ihnen dieses Buch, sich mal näher anzuschauen. Also schreibt mal hin, Rothery, Gilmore und Sefton. Das ist auch relativ neu, das wurde nochmal neu aufgelegt, korrigiert in 2011, glaube ich. So, okay. Gut, eins habe ich noch. Zumindest hier liegen. Life in the Universe, das ist von Bennett und Shostak. Ist auch interessant, also Bennett ist ein Astrophysiker, der hat auch ein sehr schönes Lehrbuch zur Astronomie herausgebracht, so auf einem niedrigeren Level, das ist mehr so College-Level in Amerika, ist also etwas weiter unten angesetzt als das Niveau, das wir hier an der Universität haben in der Astronomie. Und der Herr Shostak, der ist vom SETI-Institut. Also das SETI-Institut ist ein Institut in Kalifornien, Search for Extraterrestrial Intelligence, was auch Radioteleskope benutzt, um nach Außerirdischen zu suchen. Das heißt, Sie können sich schon vorstellen, wo die Stärke dieses Buches halt liegt. Bennett and Shostak, Life in the Universe. Und das ist auch relativ neu. Mal gucken. Die neueste Edition. So, ja, bevor ich dann zum Inhalt der Vorlesung komme, will ich so ein bisschen Revue passieren, was sich so in dem populärwissenschaftlichen Bereich getan hat. Zum einen gab es also Schrödinger, also schreibe ich das mal hin so als Klassiker. Schrödinger, What is Life? 1944. Ja. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch an anderen Büchern. Wer kennt denn zum Beispiel, fangen wir an mit Carl Sagan, sagt Ihnen der Name etwas? Carl Sagan, der hat ja in den 70er, 80er Jahren Fernsehshows gemacht, gerade in Amerika, war auch ein Planetologe, hat dann auch nach Leben eben gesucht, nach außerirdischem Leben, aber halt auch im Planetensystem und war also hoch einflussreich eben auch für das NASA-Programm, die ganzen Programme, die jetzt laufen zur Erforschung des Sonnensystems. Und hat dann ja auch dieses Buch herausgebracht, Unser Kosmos. Dann sagt, wer sagt denn der Name Heumer von Dietfurt etwas? Heumer von Dietfurt? Da nicken die U3Ler. Ja. Aber die Bücher habe ich auch bei mir im Regal noch stehen. Als Jugendlicher habe ich die gelesen. Im Anfang war der Wasserstoff zum Beispiel. Erzählt also die Geschichte. Wir fangen beim Wasserstoff an im Urknall und kommen zu den Menschen heute. Erzählt also die ganze Geschichte, populärwissenschaftlich, aber auf ein Niveau, das einfach unbeschreiblich ist. Ja, ganz, ganz toll zu lesen, ganz tolles Buch. Oder das andere Buch, Wir sind Kinder des Weltalls, war das andere Buch, was also in den 70er Jahren herauskam. Hat ja dann auch Sendereien gehalten mit Volker Arzt, einem Physiker. Heumer von Dietfurt war, glaube ich, Mediziner. Und das wurde ja dann weiter fortgesetzt, diese Senderei. Ne? Weil das war in den 70er Jahren schon. So, es gibt auch ein Buch von Harald Lesch und Jörn Müller, Big Bang, zweiter Akt. Auch ein populärwissenschaftliches Buch, das kam 2005 raus, wenn das jemanden interessiert. Ich kann auch die Literatur dann ins Physikportal nochmal einstellen, in die Titel nochmal aufschreiben. So, haben Sie vielleicht noch irgendwelche Literaturtipps? Ja?
Astrobiologie für Anfänger oder Einsteiger oder so.
Ja, von wem ist das? Mhm. Astrobiologie für Einsteiger. Aha, wunderbar. Dann schicken Sie mir doch eine E-Mail mit dem Link, dann stelle ich das mit auf die Literaturliste. Gut, also da hätten wir es auch in Deutsch, sonst haben wir gar kein deutsches da. Gell? Das ist auch übersetzt, sagen Sie. Das war also das englische Original, aus dem englischen Original übersetzt. Also Sie sehen, dass ja, wir haben hier kein deutsches. Gell? Also da habe ich auch jetzt nichts gefunden, rein deutsches. Gut, das wäre dann also ein deutsches Buch. Sagen Sie mir gerade den Namen vom Autor, vielleicht? Dann schreibe ich das gerade noch an. Also auf Deutsch.
Kevin Glasgow.
Ach. So, gell?
Ja.
Ja. Der hat auch ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben. Einführung in die Astrobiologie. Das ist, glaube ich, ein Chemiker oder ein Biochemiker. liegt mir auf der Biochemie, ja. Das merkt man auch in seinem populärwissenschaftlichen Buch. Also da blüht er so richtig auf. Also man geht dann zwar über alles durch, aber wenn es dann so zur Biochemie kommt, da musste ich mich also schon so ein bisschen durcharbeiten. Das war dann schon sehr detailliert. Also da merkt man dann schon, dass er da Experte auf dem Gebiet ist. Max Koch. Gut. Dann gehe ich mal kurz auf den Inhalt ein. Was ist Astrobiologie? Und sehr gerne mache ich das auch in meinen anderen Vorlesungen, dass ich einfach mal die Studenten frage, was stellen sie sich denn unter Astrobiologie vor? Oder was würden sie sich wünschen, würde man in einer solchen Vorlesung behandeln? Wird meines Wissens nach hier zum ersten Mal gehalten an dieser Universität. Obwohl ich das nicht genau recherchiert habe, aber zumindest die letzten 15 Jahre ist das, glaube ich, nicht gehalten worden. Ja?
Ich denke mal, es geht um die Bedingungen, die eine Biosphäre erfüllen muss, um Leben zu erzeugen im lebensfeindlichen Universum, also im Weltall.
Mhm. Also Bedingungen für eine Biosphäre im lebensfeindlichen Weltall, damit Leben sein, ja. Mit Sicherheit werden wir uns eben über Habitabilität unterhalten. Noch andere Ideen, Vorstellungen? Ja?
Generell erstmal, wie kann Leben überhaupt entstehen?
Wie kann Leben überhaupt entstehen? Sie kennen ja aus der Einführung in die Astronomie, am Anfang war eben nur der Wasserstoff da und dann kam ein bisschen Helium noch dazu und das war's. Und wie ist zum Beispiel der Kohlenstoff entstanden? Das wissen jetzt die Astronomen, die wissen das jetzt, aber das werden wir hier auch wiederholen. Wie also die Elemente zum Beispiel entstanden sind. Ja? Noch weitere Ideen, Anmerkungen? Ja?
Jetzt müssen wir erstmal definieren, ab wann was Leben ist, oder?
Definition von Leben. Was ist Leben überhaupt? Ja, müssen wir mal definieren. Wir werden sehr schnell feststellen, dass es sehr schwierig wird, Leben zu definieren. Man denkt, es ist einfach. Also wenn man sieht, dann weiß man, es ist Leben. Aber dann genau zu definieren, also dann und dann ist es Leben, gibt es mehrere Definitionen, die wir dann besprechen werden. Also muss ich irgendwie selbst replizieren können, ist im thermodynamischen Nicht-Gleichgewicht-Prinzip. Verletzt also scheinbar für die Physiker jetzt die Entropie, aber nur lokal. Ja. Ja, eine andere Bemerkung?
Die Frage, wie kamen organische Substanzen auf die Erde? Stichwort Geschöpf aus Sternenstaub.
Ja. Also Stichwort Panspermia, wie kam das organische Material auf die Erde? Es gibt ja einige organische Moleküle, die man im interstellaren Medium gefunden hat oder auf Meteoriten. Die große Frage, vielleicht kam das Leben eben aus dem All, wurde nicht auf der Erde entwickelt, werden wir auch diskutieren. Da war also ein Vertreter ganz besonders zu nennen, Fred Hoyle, der hat diese Panspermia vertreten. Ganz vehement und der war dann auch Nobelpreisträger. Der hat in den 50er Jahren ja diesen Zustand in Kohlenstoff 12 vorhergesagt, damit also dann alle schweren Elemente entstehen können. Das war also Fred Hoyle, war also ein nuklearer Astrophysiker, der sich um die Elemententstehung berühmt gemacht hat. Und dann nachher kam er dann auf die Idee, eben Leben kam aus dem All und das kam damals nicht so gut an in den 60er Jahren. Also das wollte keiner so richtig hören und nun gut, er war ein besonderer Mensch und er konnte sich das leisten. Er hat einfach seine Professur dann hingeschmissen und hat dann einfach frei an Panspermia geforscht. Ja. Noch andere Themen? Fragen, Kommentare, was Sie gerne sehen würden? Dann kommen wir zum Inhalt. Also die moderne Astrobiologie, da muss ich Sie jetzt enttäuschen, wir hören also im Prinzip mit den einfachsten Lebewesen schon auf. Also wenn in der Astrobiologie erstmal irgendwo eine Bazille entstanden ist, dann sind wir schon glücklich und zufrieden. Das ist schwierig genug, wie sich herausstellen wird. Und das weitere Vorgehen dann, also was dann mit der Cambrium-Explosion zum Beispiel stattfand und die weiteren geschichtlichen Entwicklungen auf der Erde, die lassen wir dann aus. Aber die ganzen vorgeschichtlichen werden wir natürlich diskutieren. Änderung der Atmosphäre, wann ist plötzlich der Sauerstoff angestiegen in der Atmosphäre und so weiter. Gut, kommen wir also im Detail zum Inhalt der Vorlesung. Also Inhalt. Wir werden uns also über die Entstehung der Elemente erstmal unterhalten. Das heißt, wir gucken uns also, was die Elemente an, die im Urknall entstanden sind. Urknall, Stichwort primordiale Nukleosynthese. Wir gucken uns dann Sternklassifikationen an. Was für Sterne gibt es? Die Astros wissen das. Wir können eben im Urknall hauptsächlich nur Helium und Wasserstoff herstellen, all die schweren Elemente nicht. Da müssen wir dann also zu den Sternen gehen und müssen uns dann rote Riesen anschauen und dann halt auch Supernova-Explosionen. Also Stichwort ist dann Sternentwicklung. Und erst in dieser Sternentwicklung entstehen dann die schweren Elemente. Supernovae. Das ist nach wie vor ein hochaktuelles Forschungsgebiet, Supernovae. Also gerade in den letzten Jahren hat man sich halt drauf konzentriert. Ja? Gibt es ein gutes Buch von Janka? Ja?
Der ist in Heidelberg und der hat vom Urknall ins Labor hat er damals einen Vortrag gehalten. Mhm. Und das Buch habe ich mir gekauft und ich finde es sehr interessant.
Gut, also es gibt ein populärwissenschaftliches Buch von Thomas Janka? Oder?
Ich weiß noch nicht mal, ob es populärwissenschaftlich ist.
Gut, ich kenne Herrn Janka ja auch persönlich. Ja, also das ist ein, ja, der ist, der macht Supernova-Simulationen.
Ja.
Ja, in München.
Ja, deswegen habe ich da gesagt.
Ja, genau. Und zwar macht der hauptsächlich, aber nicht nur, eben Supernova-Explosionen und da entstehen schwere Elemente. Und dann gibt es aber noch was anderes, nämlich Neutronen-Stern-Kollisionen. Und wenn die kollidieren, dann schmeißen die auch Material wieder raus, es erhitzt sich, entstehen auch schwere Elemente. Und es scheint jetzt gerade in den letzten Jahren so ein Umschwung zu sein im Denken. Also früher dachte man, alle schweren Elemente werden in Supernovae entwickelt. Aber heutzutage dreht sich das um. Also gerade jetzt zusammen, wir machen das ja auch in Zusammenarbeit, wird hier Forschung betrieben, auch hier in Frankfurt, in Zusammenarbeit mit Darmstadt zum Beispiel, über diese R-Prozess-Nukleosynthese, die wahrscheinlich hauptsächlich in Neutronensternkollisionen stattfindet. Und eben weniger in Supernova-Explosionen. Das scheint viel, viel besser zu funktionieren, aber das hat man erst in den letzten Jahr oder so herausgefunden. Also nach wie vor immer noch ein spannendes Forschungsgebiet, Entstehung der Elemente. Noch lange nicht abgeschlossen. So, dann kommen wir zur Chemie. Chemie im Weltraum. Es stellt sich heraus, dass im Weltraum ganz andere Chemie stattfinden kann als im Labor. Und das liegt eben daran, dass das Weltall so unglaublich dünn ist. Also da können irgendwelche Zustände existieren, die würden sofort hier kaputt gehen durch die vielen Stöße im Labor. Aber da sind die Teilchen so weit auseinander, dass die irgendwelche Reaktionen machen können und diese Teilchen leben und werden eben nicht durch Stöße kaputt gemacht. Deswegen ist also die Chemie im Weltraum schon etwas Besonderes. Man nennt es dann auch Astrochemie. Im interstellaren Medium. Wir beschäftigen uns dann auch mit Molekülen. Also wie können wir denn jetzt Moleküle sehen? Das heißt, wir müssen uns unterhalten über Molekülspektroskopie, molekulare Spektroskopie. Ja, chemische Netzwerke, Reaktionsmechanismus und die Rolle von Staub. Staub hat eine erstaunlich große Rolle, gerade auch für die Kosmochemie. So, jetzt brauche ich schon Platz. So, nach der Chemie machen wir ein bisschen Geowissenschaften und beschäftigen uns mit der habitablen Erde. Wir werden uns halt mit der Frage beschäftigen, brauchen wir Wasser, brauchen wir nicht, können wir auch ein anderes Element oder einen anderen Stoff nehmen, damit Leben möglich ist. Das ist halt Stichwort habitable Erde. Also die habitable Zone wird ja üblicherweise definiert über den Bereich, den Abstand von der Sonne, wo Wasser flüssig ist. Aber es könnte ja auch was anderes geben. Und es gibt sogar auf der Erde, gibt es also Lebewesen, die brauchen überhaupt kein Wasser. Also die müssen nicht in Wasser irgendwie leben. Ich meine jetzt nicht uns, sondern wirklich so ganz fundamentale Bakterien oder Archaeen, die also im Prinzip kein Wasser brauchen. Also habitable Erde, sprechen wir also kurz das Sonnensystem. Die Bedingungen für eine habitable Erde. Und dann kommen wir schon in die Atmosphärenphysik und besprechen also den Treibhauseffekt. Ja, warum ist Venus eben nicht habitabel, obwohl es gar nicht so weit weg liegt von der Erde? Warum ist Mars nicht habitabel? Wir haben ja einen Treibhauseffekt und es ist auch ganz gut so, sonst wäre es hier ziemlich kalt bei uns auf der Erde. Haben wir also hier angenehme Temperaturen. Magnetfelder und Plattentektonik. Ich schreibe es einfach nur mal hin, Tektonik. Und Magnetfelder spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle eben für eine habitable Erde. Eben nicht nur Wasser, sondern auch noch andere Effekte. Ja, da kommen also die Geowissenschaften kommen hier rein. Atmosphärenphysik. So. So, dann brauchen wir noch etwas zur Entstehung des Sonnensystems. Also wie bilden sich Sterne und insbesondere wie bilden sich Planeten? Und vor 20 Jahren war das ja gar nicht so klar, ob nicht vielleicht die Erde oder das Sonnensystem das einzige System ist, was Planeten überhaupt hat. Oder das nur ein geringer Bruchteil eben in unserer Milchstraße Planeten hat. Mittlerweile kennt man ja sehr, sehr viele Exoplaneten. Es gibt fast 2000 sichergestellte Exoplaneten, die man kennt. Es gibt nochmal so viele Kandidaten vom Kepler, also von dem Satelliten Kepler kennt man nochmal so viele Kandidaten. Es gibt also mehrere tausend Planeten, die man jetzt schon kennt. Und die Vermutung ist wahrscheinlich, dass fast jede Sonne sollte auch einen Planet haben. Aber das weiß man auch erst seit ein paar Jahren durch Kepler. Also Entstehung des Sonnensystems. Da geht es erstmal um den solaren Nebel. Sternbildung, Planetenbildung. Sternbildung machen wir nicht so ausführlich, aber ausführlicher machen wir die Planetenbildung. Denn die ist schon wichtig, um eben zu verstehen, dass wie unsere Erde entstanden ist, unser Sonnensystem. Da gibt es ein paar interessante Aspekte. Zum einen das Stichwort Akkretion, das heißt Massenanhäufung, also dass Massen sich ansammeln und von einem kleinen sogenannten Planetesimal sich dann zum vollen Planeten ausbilden. Akkretion, Planetesimale. Und man kann das Ganze datieren über Meteoriten. Also Meteoriten sind ganz früh entstanden in dieser Akkretionsphase und fliegen heute noch rum, können wir messen und können datieren und können daraus ziemlich genau feststellen, wann ist die Sonne entstanden. Und das Sonnensystem. Also radiometrische Datierung werden wir hier besprechen. Und anderes Stichwort, das ich jetzt nicht aufschreibe, ist Migration der Planeten. Man stellt also fest, wenn man Modelle macht vom Sonnensystem, Jupiter war nicht immer an der gleichen Stelle. Also wahrscheinlich ist der mal dorthin und mal dorthin gewandert. Und das war auch wichtig eben dann, für das Bombardement von Planetesimalen, die nach wie vor ja zum Beispiel auf den Mond geknallt sind oder auch auf unseren Planeten, gerade in der Anfangsphase. Dass der Jupiter dann so einiges dieser Einschläge abmildern konnte, indem der halt diese ganzen Planetesimale rausgeschleudert hat aus dem Sonnensystem. Also Jupiter hat da eine sehr entscheidende Rolle gespielt in der Bildung unserer Erde. So, dann kommen wir schon zur frühen Erde und zur Entstehung des Mondes. Frühe Erde. Also Entstehung des Mondes. Der Mond ist ja für die Erde auch sehr wichtig. Der hat wohl einiges abgehalten, was sonst auf die Erde gekracht wäre. Und er hat wohl auch die Rotationsachse stabilisiert. Also bei anderen Planeten erkennt man schon, wenn man die Oberflächen anschaut, dass sich die Rotationsachsen mal ab und zu irgendwie verschoben haben, umgedreht haben. Durch den Mond ist es relativ stabil für die Erde. Dann kommen wir zum, ja, in dieser Phase spricht man vom Hadaikum. Das kommt vom griechischen Gott der Unterwelt, Hades, Hadaikum. Das ist also die erste Periode in der Geschichte der Erde. Dann kommt das Archaikum und dann kommen die moderneren Zeiten. Hadaikum ist also die erste Phase, wo also alles erstmal entsteht und heiß ist und wo sich dann auch das Wasser zum ersten Mal bildet, also Wasserbildung. Das passiert hier. Und wir werden feststellen, vieles ist dann noch ungeklärt über die Wasserbildung. Wo kommt das Wasser überhaupt her von der Erde? Man kann sich das Wasser ja angucken, was zum Teil auch ein Meteoriten ist. Kann bestimmen, passt das zusammen? Es passt irgendwie nicht richtig zusammen. Also das sind noch einige offene Fragen, wo das Wasser herkam, was wir heutzutage auf der Erde haben. Dann die Plattentektonik, die Plattenbildung jetzt. Auf dem heißen Magma auf der Erde und die frühe Atmosphäre. Die erste und zweite Atmosphäre werden wir hier besprechen. Und dann zur Atmosphäre gibt es eben auch das Paradox der Sonne, der frühen jungen Sonne werden wir hier besprechen. Paradox der frühen jungen Sonne. Und das kommt eben durch die Sternentwicklung rein, wenn wir also Sternentwicklung diskutieren. Wissen wir, wie die Sonne sich entwickelt hat über die letzten 4,5 Milliarden Jahre? Und da stellt man fest, die Sonne war früher nicht ganz so hell wie heute. Und das passt nicht zusammen mit den Atmosphären und den Ablagerungen, die man in der frühen Erde bisher gefunden hat. Und deswegen das Paradox der frühen jungen Sonne. So, dann kommen wir endlich zum Leben, Eigenschaften von Leben. Wir fragen uns also, was ist überhaupt Leben? Genau, jetzt hier kommt die Frage, die aufgeworfen wurde, Definition von Leben, Fragezeichen. Dann beschäftigen wir uns mit einem Begriff aus der Physik, nämlich die Entropie. Die spricht übrigens auch schon Schrödinger an, so ein ganzes Kapitel, wo es nur über Entropie geht. Entropie und Leben. Also Entropie ist ganz wichtig für Leben. Beziehungsweise dem Hauptsatz der Thermodynamik, der Entropieerhaltung oder Vergrößerung der Entropie entgegenzuwirken. Nur dadurch entsteht Leben. Also müssen wir uns mit dem Begriff der Entropie auseinandersetzen und nicht Gleichgewicht. Und Energiequellen. Was gibt es an Energiequellen für Lebensformen? Ja, Stichwort ist dann halt, es gibt die Pflanzen zum Beispiel, die machen Photosynthese. Wir nehmen eben Energie anders auf, über unser Essen und über die Luft, die wir atmen. Energiequellen. Und chemisch gucken wir dann auch schon mal jetzt in so die ersten allgemeinen Redoxreaktionen ein, die im Leben überall stattfinden und die dann ausgenutzt werden, um andere Sachen zu machen, zum einen hier der Entropie entgegenzuwirken, zum anderen um eben sich zu replizieren, Replikation von Leben und Kohlenstoffchemie. So, Und wenn wir da angelangt sind, kommen wir dann als nächstes schon zur Biochemie und zur terrestrischen Biochemie. Also bis hierhin ist es ja noch relativ allgemein mit Leben, Kohlenstoffchemie. Auch dass Kohlenstoff wirklich das Element ist, das am variantenreichst ist, das ist wohl wirklich der Fall. Das Einzige, was da noch nahe kommt, wäre Silizium, aber Silizium macht ein paar Bindungen schwächer als Kohlenstoff und deswegen ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, dass man Leben auf Siliziumbasis herstellen könnte. Also Kohlenstoffchemie. In der Biochemie macht man dann Kohlenstoffchemie, aber dann geht es eben schon auseinander. Und dann entstehen gewisse Makromoleküle, die kennen wir auf der Erde, aber es muss nicht unbedingt sein, dass Leben auf anderen Planeten eben auch auf diesen Biomolekülen aufbaut. Aber das ist das Einzige, was wir kennen, also diskutieren wir das erstmal und dann können vielleicht ein paar gescheite Studenten vielleicht andere Biomoleküle ausarbeiten in der Zukunft, wo Leben basiert. Stichwort sind dann Aminosäuren zum Beispiel oder Nukleotide. Proteine, Enzyme und so weiter und so fort. Ja. Und da das eben jetzt speziell ist, heißt es nicht mehr Biochemie, sondern terrestrische Biochemie. Also Bausteine des Lebens, Aminosäuren, Proteine. Proteine, dann Nukleotide, Nukleinsäuren, also DNA, RNA. Das ist jetzt die englische Schreibweise, im Deutschen wäre das dann die DNS. Das ist die RNS für Säure, Acid. Und wir beschäftigen uns dann mit Prokaryoten und Eukaryoten und dem Metabolismus. Wir kommen also jetzt hier schon zur Zelle. Gut. Der nächste Schritt ist dann, aus diesen Biomolekülen und dem Metabolismus zusammen Leben zu setzen, also Ursprung des Lebens. Wo kann jetzt Leben entstehen? Wir brauchen also irgendwo gewisse Bedingungen, dass wir diese Biomoleküle so herstellen können und dass die dann die erste Zelle bilden. Und da gibt es, Stichwort ist das Urey-Miller-Experiment. Das wurde, glaube ich, schon in den 60er Jahren durchgeführt, wo man also versucht hat, die Bedingungen, die auf der frühen Erde waren, nachzustellen im Labor. Man hat eben dann eben die Gase, die man kannte, reingesetzt und Blitze und es erhitzt und hat geguckt, was hinten herauskam. Und erstaunlicherweise kamen eben Proteine heraus. Wir werden uns über den ersten Organismus unterhalten. Erster Organismus. Sozusagen die Urzelle, hier heißt im Fachjargon LUCA. LUCA ist der Last Universal Common Ancestor, also der letzte universelle gemeinsame Vorfahre, LUCA, wie der ausgesehen haben muss. Und der Ort, der also da hauptsächlich diskutiert wird zur Entstehung von LUCA oder den ersten Bakterien und Archaeen, sind hydrothermale Quellen. Wir werden uns da also die Biochemie in hydrothermalen Quellen anschauen. Hm? Ja. So. Sie sehen also, wir gehen da ziemlich weg von der Astrophysik. Wir sind jetzt da richtig in der Chemie und Biologie angekommen. Es geht noch eine Stufe weiter. Jetzt kommen die Geowissenschaften noch rein und die frühe Atmosphäre auf der Erde. Wenn man sich die Geschichte auf der Erde anschaut, dann war das ja kein sehr geradliniger Prozess. Da ist dann gewisses Leben entstanden, dann gab es Massensterben, dann hat sich die Atmosphäre geändert. Und das hat also alles ein bisschen gedauert, bis dann das Leben sich richtig weiterentwickeln konnte. Und musste sich natürlich auch anpassen, das Leben. Frühes Leben war also nicht so freundlich. Da hätten wir uns nicht wohlgefühlt in der ersten Atmosphäre auf der Erde. Denn da war alles voll mit Methan. Methan, und da diskutieren wir auch hier den Treibhauseffekt über Methan. Dann die große Sauerstoffkatastrophe. Die große Sauerstoffkatastrophe hat zu einem Massensterben geführt und hat dann eben ermöglicht, dass dann Lebewesen entsteht, was Sauerstoff atmet. Sauerstoffkatastrophe. Habe ich das richtig getrennt? Katastrophe. Dann die Photosynthese wurde irgendwann entwickelt. War dann wichtig fürs Leben und dann eben Eukaryoten und Prokaryoten. Entstehung von Eukaryoten, das heißt Zellen mit einem Kern, sind aus den Prokaryoten entstanden. So, das war's zum Leben. Dann kommen wir wieder zurück zur Astrophysik und mit dem Wissen, was wir uns jetzt erarbeitet haben über was ist Leben, wo kann Leben entstehen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Wenden wir uns nun Gegenden zu, die außerhalb der Erde liegen und fangen also an mit Mars. Mars, wer hat das mitbekommen? Gab es ja letzte Woche, vor 2 Wochen gab es eine Pressenachricht. Hat jemand mitbekommen, die Pressenachricht der NASA? Ja? Dass man also da flüssiges Wasser gefunden, Indizien für flüssiges Wasser gefunden hat. Nun, flüssiges Wasser, die Indizien sind vorher schon da gewesen, aber in dem Fall behaupten also die Leute von der NASA, das muss also jetzt kürzlich erst passiert sein. Kürzlich heißt also, es passiert jetzt jedes Jahr. Jedes Jahr schmilzt irgendwo Wasser, fließt herunter und kristallisiert und diese Kristalle hat man gemessen. Also nach wie vor gibt es da noch sehr viel Spannendes zu berichten über Mars. Wir diskutieren die Geologie von Mars. Wasser und Eis auf Mars. Wasser und Eis auf Mars. Die Atmosphäre und den frühen Mars. Und Leben auf Mars. Ja. Atmosphäre, Leben. Es gab ja schon einige Schlagzeilen, dass man Leben gefunden hat auf Mars. Es gab ja diesen einen berühmten Gesteinsbrocken, den man in der Antarktis gefunden hat. Wo es wohl mehrere Indizien gab, dass da Lebensformen mal gewesen sind. So Röhren hat man da gesehen, werden wir auch diskutieren. So, Geologie, was heißt das? Das wäre Leben. Gut. Nächstes Kapitel ist dann die eisigen Welten. Obwohl diese Welten nun wirklich außerhalb der habitablen Zonen liegen, gibt es doch ein paar sehr zukunftsträchtige Kandidaten für Leben. Nämlich Titan, Enceladus, Europa. Die werden wir hauptsächlich diskutieren. Ja, Titan ist halt besonders interessant durch die Ammoniakseen, die da drauf sind. Enceladus in Europa, da vermutet man, dass eben unter der Eiskruste sich ein flüssiger Ozean befindet, eben durch die hohen Drücke, die stattfinden. Und warum ist das Wasser da flüssig? Durch Gezeitenkräfte. Wir werden also hier diskutieren Gezeitenkräfte. Das ist also innere Reibung, dadurch, dass also Jupiter immer wieder an den Monden zerrt und zieht, wenn die herumlaufen auf Ellipsenbahnen. Und diese Gezeitenkräfte, die sind also so stark durch Jupiter, dass die eben das Eis zum Schmelzen bringen. Und da könnte es durchaus sein, dass also in diesem Wasser sich Leben befindet. Eisige Becken. Enceladus ist besonders interessant. Das hatte ich auch in meiner Einführung in die Astronomie-Vorlesung mal kurz erwähnt. Warum ist Enceladus so interessant? Weiß es noch jemand? Was hat das für eine besondere Eigenschaft? Enceladus. hatte ich mal ganz kurz so erwähnt. Das Albedo ist besonders hoch. Albedo, die Astrophysiker erinnern sich noch ans Albedo. Ja? Also das Albedo ist fast 1 bei Enceladus. Also alles Licht, was draufkommt, schmeißt er wieder zurück. Und die Ursache dafür ist wahrscheinlich, dass diese Eisfläche eben nicht dann durch Staub und andere Ablagerungen dunkel wird, sondern strahlend hell ist. Also das Eis wird immer wieder neu produziert. Also da findet irgendwas statt. Also da finden irgendwelche Aktivitäten statt, sodass Enceladus eben ganz hell leuchtet. Albedo mit fast 1. Ungewöhnlich. Also Albedo ist normalerweise 30%, aber nicht 100%. So, dann müssen wir uns mit Exoplaneten beschäftigen. Exoplaneten. Und zwar diskutieren wir erst in einem Kapitel die Detektion von Exoplaneten. Ja, wie wurden die ersten Exoplaneten entdeckt? Stichwort ist eben die Doppler-Methode, Transit-Methode. Man kann da eben Masse und Radien bestimmen. Und mittlerweile auch das Albedo von Exoplaneten. Also nicht nur von Enceladus, sondern von einigen Exoplaneten kennt man das Albedo mittlerweile. So, viel habe ich hier nicht, wenn nur noch 2 Kapitel, dann mache ich das hier auf die Seite. Detektion von Exoplaneten, ja, Doppler-Methode, Transit, Doppler-Transit und Masse und Radien. Man weiß über den inneren Aufbau von Planeten und Monden relativ gut Bescheid, einfach durch Satelliten, die an diesen Monden oder Planeten vorbeilaufen. Die können also die leichtesten Unregelmäßigkeiten im Gravitationsfeld ausloten. Und da eben auch durch die Eigendrehung Monde und auch Planeten halt nicht eine perfekte Kugelform haben, gibt es da Abweichungen, je nachdem wie kompressibel das Material ist. Und daraus kann man lernen, dass zum Beispiel Jupiter eben noch einen festen Kern hat oder Saturn oder dass eben da unten drunter Wasser sein muss in Europa. Und man kann bei Exoplaneten über die Masse-Radius-Beziehung kann man ja dann die mittlere Dichte ausrechnen. Wenn man die mittlere Dichte hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein Material da sein muss. Für die Erde, die mittlere Dichte liegt irgendwo bei 5,6, glaube ich. Relativ hoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil wir eben einen Eisenkern haben im Inneren. Der macht das Ganze relativ schwer. Und die mittlere Dichte eben von Jupiter und Saturn, wo sind meine Astros? Jemand eine Idee? Mittlere Dichte von Jupiter und Saturn. Eine Idee, eine Vorstellung? Die sind ja schwer und das sind Riesendrücke. Gar nicht so viel, das sind Eisplaneten. Also die Dichte liegt so bei 1, also so Eis oder Wasser. So. Und demzufolge kann man eben hier auch Masse und Radius, wenn man das bestimmt hat, dann kann man sich vorstellen, sind das Wasserplaneten? Dichte 1. Sind das Eisenplaneten? Kann man also relativ schnell dann herausfinden, was für Zusammensetzungen da sein müssen. Wenn man vielleicht auch ein paar Zusammensetzungen mal zusammen berechnen aus den Daten. Masse, Radius. So. Dann gucken wir uns jetzt exoplanetarische Systeme im Detail noch genauer an. Das eine war also jetzt die Detektoren. Exoplanetarische Systeme. Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, wenn man Star Wars gesehen hat, ist es denn überhaupt möglich, dass ein Planet um 2 Sonnen kreisen kann? Und wenn ja, wie? Gibt es Untersuchungen? Gibt es einige Untersuchungen dazu? Gibt es auch Kriterien dafür? Also es geht, ist möglich. Tatooine ist der Planet, ja? Oder? Tatooine, ja? Ja. Also wir beschäftigen uns dann hier mit heißen Jupitern. Wenn man den Abstand zur Sonne kennt, und kennt die Sonne, man weiß die Oberflächentemperatur, weiß, wie viel dann eingestrahlt wird auf diese Planeten, und kann entsprechend dann ausrechnen, was für Oberflächentemperaturen da herrschen auf dem Planeten. Das kann man also indirekt damit herausfinden. Und man kann zum Teil sogar schon die Zusammensetzung von Exoplaneten bestimmen über Spektroskopie. Das hat also Hubble zum Beispiel gemacht. Also wenn also jetzt der Planet vor die Sonne geht, dann geht der Lichtstrahl durch die Atmosphäre durch und durch geschickte Techniken kann man eben die Spektren abdunkeln von der Sonne, nicht von der Sonne, vom Stern, und sieht dann eben die Spektren der Atmosphäre. Da hat man eben schon einige Zusammensetzungen von Exoplaneten herausgefunden. Dann diskutieren wir eben die habitable Zone für Exoplaneten und ob es habitable Exoplaneten gibt. Und so richtig habitable Exoplaneten sind immer wieder mal aufgetaucht. Wir haben jetzt eine Supererde gefunden. Ich dachte früher immer Supererde, das heißt, wir haben jetzt eine Erde gefunden, also einen Exoplaneten gefunden, der in der habitablen Zone liegt. Aber Supererde heißt einfach nur, der Radius ist ein bisschen größer als der von der Erde. Deswegen Supererde, aber lassen Sie sich nicht verwirren. Und die richtigen habitablen Exoplaneten, die hat man eigentlich erst so im letzten Jahr, hat man so einen ersten richtigen Kandidaten gefunden. Einer aus dem Kepler-Katalog. Und wir werden dann eben auch galaktische Habitabilität besprechen, eben, dass es nicht nur gut ist, also es wäre ganz schlecht für uns, wenn wir im Zentrum der Galaxie wären zum Beispiel oder weiter außen. Das wäre gar nicht so gut. Also wir sind auch in einer Zone innerhalb der Milchstraße, sodass Leben gut entstehen kann. Also eine habitable Zone in der Galaxis kann man auch aufstellen. So, dann das letzte Kapitel, die Suche nach Leben. Vielleicht der Grund, warum Sie diese Vorlesung hier besuchen wollen. Hier beschäftigen wir uns dann mit mehr philosophischen Fragen. Also gibt es Leben aus dem All? Nach all dem, was wir jetzt wissen? Oder nicht? Wir diskutieren natürlich die Drake-Gleichung. Die Gleichung, die Sir Francis Drake aufgestellt hat, um auszurechnen, wie viele intelligente Lebensformen oder intelligent bewohnte Planeten gibt es innerhalb unserer Milchstraße. Wir werden natürlich SETI besprechen und das Fermi-Paradox. Das Fermi-Paradox. Hat jemand schon mal was vom Fermi-Paradox gehört? Das Fermi-Paradox? Keiner? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Was ist das Fermi-Paradox? Ja. Wo sind alle? Ja. Also die Drake-Gleichung macht ja eine Abschätzung für, also da geht auch ein, die Zeitdauer der Zivilisation, das meinen Sie vielleicht. Also es geht nicht darum, wie viel Leben war, wie viel Leben ist jetzt da, jetzt im Moment.
Ja, also diese Abschätzung.
Ja. Ja. Also wir leben seit 4,5 Milliarden Jahren. Es gibt Sonnen, die sind schon wesentlich länger da. Das Universum hat 13 Milliarden Jahre alt. Also da fehlen etliche Milliarden Jahre, wo sich Leben schon vorher hätte eigentlich entwickeln müssen sollen. Die Milchstraße ist ja auch schon ziemlich alt. Wer weiß, wie alt die Milchstraße ist? Haben etliche nicht gewusst in der Klausur, da war ich etwas erschüttert. Also die ältesten Teile sind wirklich 12 Milliarden Jahre alt, die Kugelsternhaufen, und aber der Hauptteil der Scheibe ist so 8 bis 10 Milliarden Jahre alt. Also da liegen auch noch ordentlich, andere Sterne wurden da schon produziert, waren schon da, da waren schon Planeten da, aber da waren natürlich noch nicht so viele Metalle da. Wir sind ja, unser Stern ist ein relativ junger Stern mit viel Metallen. Das heißt, da haben wir auch entsprechend viel Material, aus dem sich die Erde bilden kann. Ja, also gerade Silizium, Kohlenstoff. Ja, die Elemente des Lebens, wer weiß, was die Elemente des Lebens sind? Was braucht man hauptsächlich, was ist der Hauptbestandteil bei Lebewesen an Elementen? Kohlenstoff hatte ich schon gesagt. Phosphor, Sauerstoff,
Stickstoff,
Phosphor hatten wir schon, Schwefel, ja. Das sind so die und Wasserstoff. Ne? Das sind so die Hauptelemente, die wir brauchen, um Leben zusammenzubauen. Und diese ganzen schweren Elemente, also über Wasserstoff, die werden immer weiter laufend produziert. Und davon hat eben unser Planetensystem bei der Bildung viel mehr gehabt als die früheren Sterne. Vielleicht ist das ein Grund, dass Leben erst so spät entstanden ist. Das Fermi-Paradox ist, wo sind alle anderen Zivilisationen, die früher entstanden sein müssten? Das wird der Abschluss dann der Vorlesung sein. So, sind noch Fragen zum Inhalt der Vorlesung? Noch Kommentare dazu? Vermissen Sie etwas? Ja? Was hätten Sie gern noch in der Liste drin? Nichts? Haben wir alles drin? Was Sie interessiert? Ja?
Wenn wir verschiedene Möglichkeiten zur Entstehung des Lebens durchgehen, also ich meine, was hatten wir gesagt? Hydrothermale Quellen, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Es gibt ja noch RNA-Welten und solche Sachen. Ich weiß, dass es da relativ viele Ansätze gibt. Ich kenne mich da auch nicht aus, wenn wir da verschiedene durchsprechen. Mhm.
Ja, also wir werden die hydrothermalen Quellen ansprechen, Panspermia und die RNA-Welt natürlich, die vor der DNA-Welt wahrscheinlich da war. Gell? Das ist nicht ganz gesichert, aber das diskutieren wir da in der hier, 7. Kapitel, glaube ich. Das habe ich gerade weggewischt. Das kommt vor, die RNA-Welt.
Ja, und wahrscheinlich dann auch Alternativen zu der Kohlenstoffchemie.
Werden wir auch kurz ansprechen. Also warum ist Kohlenstoff so besonders gegenüber anderen Elementen? Ja. Noch irgendwas? Nee? Gut, dann wäre ich jetzt mit dem, was ich heute sagen wollte, fertig. Also am Dienstag von 9 bis 10 finden die ersten Übungen statt und wir sehen uns dann wieder hier am Mittwoch um 12 Uhr.